Am 19.02. hat unser Bruder Wolfgang über das Thema gesprochen, das Gesetz des Geistes des Lebens im Unterschied zur Gesinnung des Fleisches. Und zwar aus Römer Kapitel 8, Vers 1 bis 9. Heute kommt der zweite Teil dieses Themas. Ich lese uns die Verse Römer 8 von Vers 10 bis 17. Wenn aber Christus in euch ist, das bleibt, ist der Leib gestorben wegen der Verfehlung, der Geist aber leben wegen der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus Gestorbenen erweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus Gestorbenen erweckt hat, auch eure sterblichen Leibe lebend machen durch seinen in euch innewohnenden Geist. Demnach, daher Brüder, sind wir nicht dem Fleische Schuldner, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn wir gemäß dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn ihr aber im Geist die Praktiken des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn so viele im Geist Gottes geführt werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht Geist der Sklaverei genommen, nochmals hinein zur Furcht, sondern Geist der Sohnesetzung habt ihr genommen, in welchem wir schreien, Abba, Vater. Der Geist selbst zusammen bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes, so dann Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden.
Es mag gut sein, dass wir uns nochmal erinnern an den ersten Teil, von dem Reinhold eben schon gesprochen hat. Es ging ja darum, dass, wie wir aus dem Vers 1 auch in der Einleitung schon mal gehört haben, dass für die, die in Christus sind, es keine Verurteilung mehr gibt. Begründet hat Paulus das, indem er gesagt hat, du bist jetzt befreit worden von dem Gesetz des Todes und der Verfehlung oder Sünde durch das Gesetz des Geistes und des Lebens. Also gab einen Regierungswechsel. Möglich gemacht wurde das, weil Gott seinen Sohn in der Gleichheit des Fleisches der Verfehlung gesandt hat. Das ist auch nicht selbstverständlich im Verständnis vieler Glaubenden. Obwohl Jesus selber ohne Verfehlung, ohne Sünde war. Er hatte dasselbe Fleisch wie wir. Und auf diese Art und Weise, sagt Paulus dann in Vers 4, wurde die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt. Wer schuldig ist, muss bezahlen. Weil wir alle schuldig sind, müssen wir alle bezahlen. Gott hat aber einen Weg gewählt oder erfunden, dass einer für alle bezahlt, nämlich sein Sohn. Das wesenhafte, göttliche, aus sich herausgestellte, nämlich der Sohn, war der, der ins Fleisch kam, um zu sterben und zu bezahlen. Und dann kam diese Warnung oder dieser Hinweis, um den geht es auch heute nochmal, dass jetzt die Gesinnung des Fleisches, also wenn wir wieder an das Fleisch denken und darauf achten, dass diese Gesinnung gegen den Geist ist, der uns doch befreit hat. Also wenn Gott für uns bezahlt hat und uns befreit hat aus der Verfehlungssituation und ich jetzt immer noch jammer, gell, wie arm und elend und traurig ich bin, wie schlecht es mir geht in meinem Fleisch und dem Fleisch, auch mein Fleisch höre oder dem folge oder der Meinung bin, jetzt bin ich verloren, weil mein Fleisch was macht, was der Geist nicht will, dann wäre das sozusagen wie eine Beleidigung Gottes. Er hat das doch erledigt. Er hat in Christus bezahlt. Was jammer ich jetzt noch rum? Und deswegen in den nächsten Versen, die wir eben gehört haben, sagt der Paulus, dass der Leib gestorben ist. Gell? Also da läuft noch herum. Wir sitzen auch noch hier an dem Leib, aber der ist gestorben. Und zwar mit Christus vor 2000 Jahren. Aber, und das ist ja wieder der Trost, den er uns auch hier im zweiten Teil bringt, dieser sterbliche Leib wird lebend gemacht. In der Endkonsequenz, ganz am Ende, in 45 Minuten wirst du feststellen, egal ob ich in dem Leib bin oder einem anderen Leib, ob ich schlafe oder ob ich lebe oder ob ich wach bin oder egal wo ich bin und wie ich bin immer so diese Einheit mit Christus. Gell? Das ist also völlig wurscht, Entschuldigung hier das Wort, gell? In welchem Zustand ich mich befinde, die geistliche Wesenseinheit mit Gott und Christus sind immer dasselbe. Für die, die in Christus sind, ist die äußere Erscheinung ein Nebeneffekt. Also reg dich nicht auf, gell? Ich predige mir das wieder zuerst, weil ich bin der Erste, der sich aufregt, gelegentlich. Und damit ich das endlich lerne vielleicht. So, und deswegen sagt Paulus hier, dann in Versen 12 und 13, wir leben jetzt nicht mehr gemäß dem Fleisch. Also wir leben nicht fleischgemäß, gell? Das Fleisch interessiert uns gar nicht mehr. Denn wenn wir das machen würden, dann sind wir wieder gestorben, ne? Im Sinne, dass wir wirklich sterben, gell? Epheserbrief heißt doch, steh auf aus den Gestorbenen, und dann wird ja der Christus aufleuchten. Das sagt doch der Paulus zu Leuten, die rumlaufen. Gell? Also es sind alle die, die diesen geistlichen Wechsel nicht verstehen und nicht glauben können, sind gestorben, nicht Tote. Tote gibt es ja nicht im Neuen Testament. Es gibt nur Gestorbene, also einen Daseinswechsel. Und deswegen werden wir als Söhne vom Geist geführt, also die, die in ihm sind, die ihm gehören, sagt er hier dann in Versen 14 und 15, sind Söhne, gell? Was ist ein Sohn, werden wir noch drüber reden, und weil sie die Sohnschaft oder die Sohnessetzung, wie es wörtlich heißt, bekommen haben. Der Geist bezeugt nun, das ist ein ganz wichtiger Vers, der meistens auch sehr schwach übersetzt wird, der Geist bezeugt nun zusammen mit dem Wort Gottes uns, dass das so ist, dass wir Kinder Gottes sind und damit auch erben. Und wir erben zusammen mit Christus, sagt er hier. Dazu gehört auch das Leiden, gell? Das gefällt uns natürlich überhaupt nicht, weil ich hätte gerne ohne Leiden die ganze Ausstattung des Geistes und die Herrlichkeit als Ziel, aber die Leiden gehören dazu. Also das ist so der Weg im zweiten Teil, um den es heute geht, damit wir das im Vorhinein schon mal gehört haben. Jetzt wollen wir uns den Gänseblümchen widmen, gell? Das hat unser alter Bruder Hermann immer gesagt, da muss man jedem Gänseblümchen nachgehen. Und gerade die Gänseblümchen sind ja das Interessante oft, oder die Perlen des Wortes, könnte man auch sagen. Also im Vers 10, ich erinnere nochmal, wir haben es eben gehört, wenn aber Christus in euch ist, das bleibt, steht hier extra nach, ist der Leib gestorben wegen der Verfehlung, der Geist aber leben wegen der Gerechtigkeit. Was ist denn das Wesen Gottes? Das Wesen Gottes ist doch Geist. Gott ist Geist. Wenn also Christus in uns ist, der Wesenseins mit dem Vater ist und auch Geist ist, ist also auch der Geist in uns. Das heißt, Geist, Christus, Vater, Gott, das schließt sich nicht aus. Das ist eine Wesenseinheit. Und diese Wesenseinheit ist in denen, die ihm gehören. Das ist eigentlich unfassbar. Gell? Aber es steht also da. Und ich bin einer, der wie früher unser alter Bruder Arthur Muhl gesagt hat, ich glaube alles, was da steht. Oder ich bin so dumm, gell, dass ich alles glaube, was da steht. Reinhold, du weißt es noch. Also die Empfindung oder meine Wahrnehmung fleischlicherweise ist völlig uninteressant, die gilt nicht. Ich muss mich auf das Geistliche konzentrieren. Hier steht, wenn ich in Christus bin, ist mein Leib gestorben, er hat keine Bedeutung mehr. Und der Geist hat mir Leben gegeben. Also ich lebe, egal wie mein Leib aussieht oder welchen Leib ich habe. Und wenn Paulus Römer 5,5 schon mal gesagt hat, der Geist hat die Liebe Gottes nicht in unsere Herzen gekippt, geschüttet, ausgegossen, nein, sondern in unseren Herzen, gell? Das ist dritter Fall, lokal ist das zu fassen. Das heißt, wenn der Geist die Liebe Gottes in uns ausgegossen hat, muss er ja da drin sein. Er ist nicht von außen gekommen, hat da irgendwas reingeschüttet, sondern er ist in uns drin. Also wenn jetzt der Geist in uns, in den Leibesgliedern des Christus, die Liebe Gottes ausgegossen hat, ja, was fehlt denn da noch? Gell? Also Gott ist Geist, Gott ist Liebe, Gott ist Licht, dann hast du doch alles in dir. Das ist genau das, was der Teufel, der die Schlange zu Adam und Eva gesagt hat. Wenn ihr macht, was ich euch sage, werdet ihr Gott gleich sein. Der hat das Ziel oder erkannt, nur der Weg dahin war der falsche. Also die Gottgleichheit, brauchst du nur bei Johannes lesen, 1. Johannesbrief. Wenn wir am Ziel sind, werden wir ihm gleiche sein. Personifizierter Plural, wir werden ihm gleiche sein. Das ist eine Einheit. Unvorstellbar im Moment, keine Frage. Gell? Und ich nehme es keinem übel, wenn er für sich sagt, ja, das kann ich nicht begreifen oder wie. Dann versuche es einfach zu glauben, was da steht. Oder sagst wie Jakobus, der hat gesagt, wenn es dir an Weisheit fehlt, dann bitte Gott, dann gib dir welchen. Gell? Also dann kannst du mit Gott reden, kannst sagen, also hilf mir mal, dass ich das begreife, was ich hier Tolles haben soll. Gell? Und dann wirst du das verstehen. Deswegen kann Paulus ja den Galatern schreiben in 2,20, die ja wieder unter das Gesetz wollten, dass er nicht mehr selber lebt, sondern dass der Christus jetzt in ihm lebt. Und er setzt noch einen drauf, gell? Das ist ja das Wichtige. Er setzt noch einen drauf und sagt, was ich aber nun im Fleisch lebe, das Fleisch, was gestorben ist, der Leib, der gestorben ist, was ich im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben oder in der Treue des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich für mich daneben gegeben hat. Also ich lebe nicht mehr, sondern der Christus lebt in mir. Alles, was ich mache, macht er zusammen mit mir. Jetzt können wieder die Gnostiker kommen und können sagen, ja, ist ja toll, gell? Dann ist ja egal, was ich mache, ist alles abgesegnet. Ja, Vorsicht, ja. So einfach ist es nicht, obwohl es so einfach ist. Wir dürfen nicht die Vorzeichen verwechseln. Ich komme nachher noch auf Philipper 2, 12 und 13. Da werden wir sehen, dass auch von uns noch was gefordert wird. Also Christus, sagt Paulus, wirkt in mir die Dynamis Gottes, die Vermögenskraft Gottes. Also mein ganzes Leben ist abhängig von seinem in mir Wirken. Das ist ein großes Geheimnis, sagt Paulus in Kolosser Kapitel 1, aber das ist jetzt geoffenbart worden. Wem? Seinen Heiligen, sagt er. Er sagt nicht mir, gell, mir ganz alleine, sondern seinen Heiligen. Bist du einer von seinen Heiligen? Musst du nicken, gell? Ja, manche haben es schon verstanden. Wir sind heilig, weil Gott uns gebraucht für seine Heilsgeschichte. Nicht, weil wir so gut sind. Wenn es danach ginge, Mössinger hatte mal gesagt, ich bin überhaupt nicht würdig. Gell? Wenn er mich nicht würdig macht, bin ich nicht würdig. Genauso ist es. Also der Leib ist gestorben, der Geist macht uns lebend und jetzt sind wir in einer Situation, und das ist bemerkenswert, wie Paulus das im Philipperbrief schildert, Kapitel 3, dass wir trotz dieser Niedrigkeit und dieser Schwachheit des Fleisches eine Veränderung erfahren. Es gibt ja, also ich habe mal irgendwo gepredigt, das war in der Schweiz, mit uns geht es immer aufwärts, gell, bis hin in die Herrlichkeit. Da hat eine Schwester reingerufen, bei mir geht es auch mal zurück. Und das fand ich gut, ein Hinweis, weil wir ja dieses Empfinden haben. Das heißt aber, wenn du weißt, dass es auch mal zurückgeht, muss man dein ganzes Leben betrachten, Es ist immer ein Stückchen mehr geworden. Ja? Der Glaube ist gewachsen. Du bist, Anführungszeichen, besser geworden. Aber mit Rückschlägen, aber die gesamte Linie geht nach oben. Ja? Auch mit der Kurve, die immer wieder mal nach unten geht. Das haben wir alle. Und jetzt sagt Paulus Philipper 3, 21, und das war wichtig, den Reinhold Krüger, gell, wer den noch kennt, das waren so seine Lieblingsverse, und er wollte bei seiner Beerdigung, dass man darüber redet. Gell. Und da sagt Paulus in Philipper 3, 21, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zusammengestaltet dem Leib seiner Helligkeit gemäß dem Innenwirken seines Vermögens, sich auch das All unterzuordnen. Das kannst du beim ersten Mal lesen nicht verstehen. Gell? Da gehe ich von aus. Ich habe es schon 100 Mal gelesen und freue mich immer wieder, dass ich was Neues finde. Also der Leib der Niedrigkeit, was ist denn das? Das ist doch das, mit dem ich heute hier sitze. Das ist mein Leib der Niedrigkeit. Der wird umgestaltet, zusammengestaltet im Leib seiner Herrlichkeit. Christus Gleichheit, Gott Gleichheit. Gell? Also das Teil, was wir da jetzt haben, ja, das wird noch gebraucht. Also du kannst nicht sagen, mein Leib ist unwichtig, mein irdischer Leib. Paulus bezeichnet ihn ja im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, als Samen. Gell? Da wird gesät. Also aus dem Samen entsteht ja was. Also unser menschlicher, irdischer, unvollkommener Leib, in dem ich stöhne, gell, er wird verwandelt, sagt Paulus hier, in seine Herrlichkeit. Wie? Durch das in mir Innenwirken seiner Dynamis, seiner Vermögenskraft. Das sind Worte, wenn du die wirklich liest, die haben Gewicht, gell, da tut sich was. Ich finde immer die traditionelle Übersetzung ein bisschen schwach, obwohl man da auch mal rausnehmen kann. Aber wenn du das ganz wörtlich liest, wird das richtig deutlich. Und dann macht er im 2. Korintherbrief, Kapitel 18, den berühmten Spruch. Paulus sagt, wie das funktioniert. Er sagt, wir alle aber mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd werden umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist ist. Der Geist ist auch der Herr. Was musst du also machen? Ich sage es mit anderen Worten. Du guckst auf Jesus, gell? Mit enthülltem Angesicht gucken wir zu Jesus und spiegeln diese Ansicht wieder. Das ist wie früher in der Schule, das Beispiel habe ich euch schon mal, glaube ich, erzählt. Wenn die Sonne schien, hat so einen Taschenspiegel, kannst du den Lehrer ärgern, gell, hast du mit dem Spiegel da an der Tafel vorne hin und her gemacht, bis der gesagt hat, jetzt Schluss. Gell. Ich kann mich da noch daran erinnern. Also das ist dieses Widerspiegeln. Und wenn wir Jesus angucken, wenn wir uns damit beschäftigen, mit dieser Herrlichkeit, muss in deinem Leben so ein wenig, sagen wir so, durchs Knopfloch scheinen. Gell. Also es wird nicht so ein Spiegel sein, aber man wird merken, dass du anders bist, dass du nicht mehr so Standardmensch bist wie der Ungläubige. Also werden wir doch auch hier schon, und da hat Paulus also recht, wenn er an die Philipper, an die Korinther das schreibt, verwandelt, verändert, besser gemacht, obwohl wir noch in diesem sterblichen Leib sind, der ja unwirksam ist. Das sollten wir endlich begreifen, aber es tut sich trotzdem was. Er wird gebraucht, um anderen die Herrlichkeit Gottes vor Augen zu führen. Der andere erkennt an dir, dass sich an dir was geändert hat. Und diese Veränderung ist wiederum ein Zeugnis und führt andere möglicherweise zum Glauben. Und von daher ist es wichtig, dass wir unseren alten Leib, über den wir stöhnen, nicht so schlecht machen, sondern sagen, das ist ein Mittel zum Zeugnis für die Welt. Gott braucht das und macht uns dadurch auch Stück für Stück herrlicher. So, in Römer 7, das ist ja das Kapitel, wo manche sagen, das hat Paulus geschrieben, als er ungläubig war, oder das hat ein anderer geschrieben. Da sagt doch Paulus deutlich, was passiert ist in Versen 5 und 6. Denn als wir im Fleisch waren, Ja, jetzt sind wir noch im Fleisch, gell? Wir sitzen doch noch hier. Also geistlicherweise, als wir auch bewusstseinsmäßig noch im Fleisch waren. Als ich noch in meinem Kopf gedacht habe, ich elender Mensch, gell? Ist da nichts da, was mich befreien kann. So hat ja Paulus auch empfunden. Als wir noch im Fleisch waren, innen wirkten die Leidenschaften der Verfehlung, ja, die durch das Gesetz in unseren Gliedern. Hat Paulus nicht gesagt, wenn das Gesetz nicht gekommen wäre, ging es mir besser, gell? Jetzt ist das Gesetz da, jetzt merke ich, was ich für ein schlechter Kerl bin. Ohne Gesetz hat das niemand gemerkt. Ja, und wir bringen Frucht dem Tod in diesem Zustand. Nun auch, sagt er, nun auch, vergiss das Alte, vergiss das Alte. Nun aber wurden wir unwirksam gemacht, weg von dem Gesetz. Und bei Paulus musst du aufpassen, der spricht, wenn er vom Gesetz redet, manchmal vom Gesetz des Todes und der Verfehlung, manchmal vom mosaischen Gesetz. Das kann man nicht immer klar trennen. Ich mache noch eins dazu, weil das Gesetz der Verfehlung und des Todes hat ja in Folge auch die Religionsgesetze, die dazugehören. Also können wir, wenn wir hier Gesetz lesen bei Paulus, alle Gesetzmäßigkeiten einschließen, die uns nach unten ziehen. Also die auch die Religionsgesetze, wenn du in einer Religion warst, oder wie auch immer, weißt du das, oder wie viele Gläubige auch belastet werden durch Dinge, die erledigt sind. Er sagt ja, nun aber wurden wir unwirksam gemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, nämlich diesem alten Gesetz, dieser Verfehlung, dem Tod. Wir sind der Verfehlung, ich habe im ersten Teil da ausführlich darauf hingewiesen, sind wir gestorben. Das heißt, die hat keinen Anspruch mehr an uns. Das alte Fleisch hat auch keinen Anspruch mehr an uns. Also brauchen wir auch nicht mehr darauf hören oder dem nachzugeben, sondern geistlich denken. Wir sind dem gestorben, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in Neuheit des Geistes als Sklaven dienen und nicht in Altheit der Schrift. Ja, wenn es denn immer klappen würde, gell? Und immer wieder bist du belastet von dem Alten. Und deswegen reden wir hier auch darüber, um uns zuzusprechen und sagen, der Geist ist jetzt unser Leben, nicht das Fleisch. Das Fleisch wird auch gebraucht als Zeugnis. Das Fleisch wird auch verändert, es wird gesät, da passiert noch was. Aber wir leben jetzt gemäß dem Geist. Ich muss rechnen mit der Rechnung Gottes, Römer 6, Vers 11. Rechnet euch der Verfehlung gestorben. Er machte uns, die wir in den Danebenfällen gestorbene sind, zusammen mit dem Christus leben, Epheser 2, Vers 5. Wann? Vor 2000 Jahren, als auch Christus der Lebende war. Hat er nicht zum Johannes gesagt, als er ihm erschienen ist, Enthüllung 1, Vers 18, ich war ein Gestorbener und jetzt bin ich lebend. Gell? Er ist wieder da. Also nach seiner Auferstehung ist er der Lebende und mit ihm, alle, die ihm gehören, sind seitdem die Lebenden, egal wo sie sich befinden. Ob sie in Aufenthaltsräumen Gestorbene vorher waren, ob sie mit ihm in der Herrlichkeit schon sitzen oder ob sie warten auf die Auferstehung zur Entrückung, spielt alles keine Rolle. Seine Leibesglieder sind im Geist mit ihm verbunden. Und deswegen sagt er ja hier im Vers 11, im nächsten Vers, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus Gestorbenen erweckte, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus Gestorbenen erweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebend machen, wie durch den in euch innewohnenden Geist. Kann der Geist Gottes in Todeswesen sich befinden? Das ist eigentlich undenkbar. Gell? Wir lernen immer in der Schrift, dass der Geist auch in den Bildern von der Schlange, vom Wurm, vom Adler oder Geier immer wieder Todeswesen in Leben verwandelt. Da, wo der Geist ist, entsteht immer Leben. Da verfault nichts. Gell? Also mit anderen Worten, wenn der Geist Gottes in uns inne wohnt, und uns Leben macht, spielt das keine Rolle, was für eine Hülle, was für ein Leib du hast, der dir ja als Transportmittel dient. Unsere Person ist Geist und Seele, gell? Und der Leib ist nur das Transportmittel. Und da haben wir immer irgendein Transportmittel. Ob man das sehen kann, anfassen kann, nicht sehen kann, spielt keine Rolle. Egal wie, die, die im Geist geführt werden, wenn der Geist in uns wohnt, sind wir Lebende. Egal mit was für einem Leib wir hier sein sollen. Und wenn ich das glauben darf, dann kann ich mich mal fragen, oder andersrum fragen, ist Jesus im Geist vollendet? Wo ist er denn jetzt? Ist er Herr? Moment, ich muss einen Schluck trinken. Ist er in Rechten Gottes? Ist er Geist Gottes, Licht, Liebe, alles, was Gott auch ist? Ja, wo sind seine Glieder? Was ist mit seinen Gliedern? Sind seine Glieder verfaulte Knochen irgendwo oder was? Das ist ja gar nicht, ist ja undenkbar. Das heißt, wenn Jesus Geist und Haupt der Glieder ist, sind auch die Glieder Geist und Leben zusammen mit ihm. Egal, wie du dich jetzt empfinden magst, das ist unwirksam gemacht. Das geht uns nichts mehr an. Und deswegen betet Paulus in Epheser 3, eins seiner Gebete, betet Paulus und sagt, er wünscht sich, dass er euch gebe, gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Vermögenskraft Halt haben zu werden. Also die Dynamis Gottes mag uns diesen Halt geben, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, die ihr geliebt, gewurzelt und gegründet seid. Wenn du die Gebete des Paulus liest im Epheserbrief, dann stellst du immer wieder fest, oder man könnte sagen, ich, Paulus, habe es gelernt, gell? Ich weiß, wie das ist, der Herr hat mir das gezeigt, und jetzt möchte ich endlich, dass ihr das auch begreift, dass es bei euch genauso ist. Ihr seid Lebende in Christus Jesus. Ihr seid Gestorbene gegenüber dem adamitischen Wesen. Das hat nichts mehr mit euch zu tun. Jetzt ist was völlig Neues da. Und deswegen leben wir unter allen Umständen. Und schon die erste Versammlung, die Paulus gegründet hat, das war dann in Thessalonicher, da schreibt er ganz am Anfang in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 10, sagt, er ist nämlich Christus uns betreffend gestorben, auf dass wir, die wir ihm gehören, sei es, dass wir wachen, sei es, dass wir schlafen, gleichzeitig zusammen mit ihm leben. Im griechischen Grundtext steht hier gleichzeitig zusammen ihm leben wir. Wörtlich wiedergegeben. Und was verstehst du denn darunter? Gleichzeitig zusammen mit ihm. Wo lebt er denn jetzt? Ja. Ja, auch klar. Und wenn ich gleichzeitig zusammen mit ihm lebe, ist egal wo er ist, bin ich immer dabei. Das heißt, alle heilsgeschichtlichen Entwicklungen, die es noch geben mag, machen wir zusammen mit ihm. Weil wir gleichzeitig, wenn du einer bist, der ihm gehört, weil wir gleichzeitig zusammen mit ihm leben. Und deshalb, Vers 12, sind wir nicht mehr dem Fleisch schuldner, um gemäß dem Fleisch zu leben. Was wäre das für ein Anblick von der Seite Gottes her, wenn er sieht, seine Kinder, seine Söhne, seine Wesenseinheit mit ihm, die laufen da rum und hängen immer noch an dem alten Menschen, an dem alten Fleisch. Und verstehst du das? Da kann doch Gott nur sagen, Mann, ihr, wie Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, gell? Fang doch endlich mal an, diese geistliche Realität auch in dein Leben hineinzunehmen, die für wahrzunehmen, gell? Egal was da passiert, egal wie es mir geht, egal wo ich sein mag. Wir leben gleichzeitig zusammen mit ihm, immer, Tag und Nacht. Auch wenn du im Krankenhaus liegst und die Spritze kommt. Genau. Und das ist für mich ganz wichtig, das hat Paulus verstehen dürfen. Warum hat Gott ihm den Geist gegeben, das aufzuschreiben, vor fast 2000 Jahren, dass wir das heute lesen können und daraus Kraft schöpfen können und sagen, müssen eigentlich, danke, dass ich die Gedanken Gottes heute für mich so aufnehmen kann. Weil sonst ging es mir ja ganz schlecht, gell, wie vielen Menschen, die nicht wissen, warum sie überhaupt hier sind. Gell. Es gibt eine geistliche Strömung in der Welt, die ist zunehmend auch dem Satanismus gewidmet, weil die Generation, die jetzt, also unsere Kinder und unsere Eltern, nicht unsere, wir und unsere Kinder, bei uns ist es noch nicht ganz so ausgeprägt, aber unsere Kinder, bei den Enkeln weiß ich das noch nicht, die sind in der materiellen Welt groß geworden, nach dem Motto, hast du was, bist du was. Gell? Und sie merken, dass auch das dicke Auto und das schöne Haus, was es alles geben mag, eigentlich nebensächlich sind, wenn ich mental völlig daneben bin. Wie viele reiche durch Söhne und Töchter reicher Eltern bringen sich um oder nehmen Drogen oder suchen irgendeine spirituelle Erfahrung, weil sie merken, das Materielle hat Grenzen. Gell? Und jetzt haben wir diese Erkenntnis, und wenn Paulus hier im Vers 13 sagt, wenn ihr das jetzt alles wisst, gemäß dem Fleisch lebt, seid ihr doch im Begriff wieder zu sterben. Gell? Wir leben doch zusammen mit Christus im Geist, also wollen wir wieder Fleisch hängen, um zu sterben? Nein. Gemäß dem Fleisch leben, das bringt nichts. Wir kämpfen auch nicht mehr gemäß Fleisch. Wir haben geistliche Waffen, weil Christus alles verändert hat. Es nutzt auch nichts, wenn du Askese machst. Gell? Also man kann ja fasten, das kannst du alles machen. Aber wenn du das machst, weil du besser werden willst, damit Gott dich annimmt, vergiss es. Also wir, jede menschliche, fleischliche Anstrengung ist umsonst, wenn sie dem Zweck dienen soll, Gott näher zu kommen. Völliger Unsinn. Vergiss das alles. Davon sollen wir Abstand halten, sagt Petrus, 1. Petrus 2, Vers 11. Also es ist wichtig im Geist, die Praktiken des Leibes zu töten. Hier im Vers 13 sagt das Paulus ganz deutlich. Römer 8, Vers 13. Wir sollen im Geist die Praktiken des Leibes töten. Heißt also, mein Geist entscheidet über mein fleischliches Leben. Der Geist sollte das Leben dominieren. Mein Geist drängt das Seelische zurück. Weil das Seelische, wie Paulus sagt, der seelische Mensch versteht gar nichts, sondern der Geistliche. Das interessiert uns. Wir sind im Geist. Deswegen kannst du jetzt sagen, lehnst dich zurück, sagst, ja toll, gell, Gott, jetzt mach mal alles, dann muss ich gar nichts mehr machen, gell. Prima, gell. Leg mal einen Bauch in die Sonne und sag, ist eine tolle Situation. Aber ich erinnere an Philipper 2, 12 und 13. Natürlich brauchst du hier auch eine Übersetzung, die den Grundtext beachtet und nicht der Tradition folgt. In Philipper 2, Vers 12 und 13, Paulus deutlich sagt den Philippern, was unsere Aufgabe in dieser geistlichen Entwicklung ist. Er schreibt daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorcht, nicht allein wie in meiner Anwesenheit, sondern jetzt wie vielmehr in meiner Abwesenheit, lasst eure eigene Rettung herabwirken von oben nach unten, mit Furcht und Zittern, denn Gott ist der Innenwirkende in euch, sowohl das Wollen als auch euer Wirken oder das Innenwirken in euch für sein Wohlgefallen. In der Traditionsübersetzung, da heißt es, wirke deine Rettung mit Furcht und Zittern. Kannst du das? Völliger Unsinn, steht auch nicht dort. Gell? Wir haben hier ein grammatisches Phänomen, das heißt, dieses Wirken, hat er Gatsumai, also von oben nach unten wirken, ist nach der sprachwissenschaftlichen Theorie in der späteren griechischen Sprachentwicklung, wir nennen das spätere Kräzität, musst du dir alles nicht merken, das ist ein schlaues Theologengeschwätz, die in der späteren Verwendung der griechischen Sprache ist, das Medium, gibt es in unserer Sprache nicht nur im Griechischen, das Medium in passiv, in aktiv verwandelt worden. Habe ich mich auch noch versprochen. Als Medium ist aktiv geworden. Das sind die sogenannten deponenten Verben. Falls es einer hört, der ein bisschen Ahnung hat, dann weiß er, wovon ich rede. Also diese deponenten Verben, die interessieren mich überhaupt nicht. Weil in dem Griechisch, das zur Zeit Jesu gesprochen wurde, das eben kein Thema war. Das ist 600 Jahre später erst entstanden. Was interessiert mich die Sprachentwicklung Jahrhunderte später? Ich will wissen, wie es damals geschrieben worden ist. Und da steht hier im Medium, das heißt, Medium ist aktiv und passiv zugleich. Medium kann man übersetzen mit, wenn ich zum Beispiel sage, ich wasche mich, dann mache ich was und gleichzeitig geschieht an mir etwas. Ich werde gewaschen, auch von mir her. Also ich bin der Aktive und an mir passiert was. Wenn also hier heißt, herabwirken, direkt in Medium, dann muss ich sagen, lass an dir was machen, nämlich lass Gott wirken. Das heißt, meine Aktivität bedeutet oder liegt darin, dass ich Gott genehmige, an mir zu arbeiten. Heißt umgedreht, das ist der einzige Fall, den ich kenne in der ganzen Bibel. Umgedreht, dass ich sagen kann, lieber Gott, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt nicht, gell? Ich möchte gerne in die Welt gehen. Und dann sagt er, okay, dann geh mal in die Welt. Und dann schleift er dich durch die Welt und dann merkst du am Ende, was für ein elender Weg das gewesen ist. Und dann kommst du zurück wie der verlorene Sohn beim wartenden Vater und sagst, Vater, ich habe gesündigt, du hast recht gehabt, alles, was ich gemacht habe, war falsch. Das macht Gott, ganz klar. Deswegen unsere Rede, glaube lieber heute als morgen, weil es etwas erzogen, bis du es glauben kannst. Also lasst eure eigene Rettung herabwirken mit Furcht und Zittern. Das ist meine ganze Furcht und mein Zittern ist, dass ich Nein sagen könnte zu Gott. Denn im Vers 11, im Vers 13, Entschuldigung, 12 und 13 ist es, im Vers 13 heißt es doch, denn, Schlussfolgerung, denn Gott ist der innen wirkende in euch. Wenn ich also übersetze nach der Tradition und sage, wirke deine Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in dir wirkt, da habe ich einen Widerspruch, für mich zumindest, klingt das widersprüchlich. Und das kann ja wohl nicht sein. Und wenn man genau hinguckt, steht das auch nicht dort. Und wenn das so ist, dass Paulus recht hat, und er sagt, wir sollen die Praktiken des Leibes töten durch den Geist. Da fällt mir ein Wort ein von Jesus, der zu seinen Lernenden mal gesagt hat, in Matthäus 16, 24, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dich selber verleugnen und den Pfahl auf dich nehmen. Wie verleugne ich mich denn selber? Ich glaube nicht, dass sie das verstanden haben. Ich kann das heute verstehen, zusammen mit Philippa, der Argumentation des Paulus, der Rechnung Gottes, allem, was wir hier schon besprochen haben, weil ich sagen kann, ja, das Ich ist ohne Bedeutung. Das ist unwirksam gemacht. Ich verleugne mein adamitisches Wesen, weil das keine Rolle mehr spielt. Und jetzt nehme ich den Pfahl Jesu auf, nehme ich die verheißene Rettungsmöglichkeit des Geisteswirken, was er mir geschenkt hat. Jetzt lebe ich im Geiste und das alte zählt nicht mehr. Petrus sagt, wir schauen nicht auf die Vergangenheit, wir sind befreit vom Mantel der Väter. Das ist dasselbe, gell? Also das alte spielt keine Rolle mehr. Wir sind jetzt im Geist Lebende. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Und deswegen sagt er im Vers 14, denn so viele im Geist Gottes geführt werden, was sind die? Söhne Gottes. Alle, die im Geist geführt, wirst du im Geist geführt? Kannst du dir selber beantworten, vielleicht, ich habe gleich noch ein Beispiel dafür. Wirst du im Geist geführt, bist du ein Sohn Gottes? Was ist denn das für eine Stellung? Väter und Söhne, ja, manchmal schwierige Verhältnisse, also bei uns ist das gelegentlich so. Geist geführt, was heißt denn Geist geführt? Ich sehe zwei Möglichkeiten der Geistführung, eine direkte und eine indirekte. Die direkte, da gibt es Beispiele für, ich will euch eins nennen, Apostelgeschichte 16. Da ist Paulus mit Timotheus unterwegs und die wollen nach Phrygien gehen. Und da steht, jeder Geist hat sie daran gehindert. Also die waren unterwegs und mussten woanders hingehen. Und im nächsten Vers, Vers 8, sagt er dann, als sie nach Bithynien reisen wollten, erlaubte es der Geist Jesu ihnen nicht. Das ist eine ganz direkte Geistesführung. Ja. Bist du unterwegs und plötzlich lenkt der Geist deine Schritte. Wir haben ja die Galaterstelle im ersten Teil besprochen, dass der Geist Gottes uns hilft, die Verfehlung nicht zum vollen Ende zu bringen, wenn es schon mal passiert. Das ist sowas, gell? Also du bist am Weg ins Freudenhaus und unterwegs sagt der Geist, nein, du wolltest was Schlechtes machen, ich lasse dich nicht bis dahin gehen, ich lasse dich umkehren. Gell? Und das ist ein hartes Beispiel, ich weiß, aber man, mit solchen Beispielen versteht man es am besten. Die direkte Geistesführung, die haben wir auch. Und die indirekte Geistesführung, da ist ein schöner Text, ich habe vorhin schon mal erwähnt, 1. Korinther 2, 14 bis 16, wo es heißt, dass der seelische Mensch nichts von den Tiefen Gottes versteht, weil es ihm Torheit ist, er vermag es nicht zu erkennen, da es geistlich beurteilt wird. Und jetzt sagt er im zweiten Teil, der geistliche Mensch aber beurteilt zwar alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Denn wer kannte den Denksinn des Herrn? Welcher Mensch wird ihn unterweisen? Niemand, gell? Wir haben Christi Denksinn. Wenn du Christi Denksinn hast, ich erinnere an 1. Johannes Kapitel 5, ihr habt die Salbung mit dem Geist, ihr braucht keinen, der euch belehrt. Der geistliche Mensch beurteilt alles und braucht keinen, der ihm sagt, was er zu machen hat. Denn wer erkannte den Denksinn des Herrn? Frage von den Leuten darunter. Niemand, wenn ich einer von denen bin, die geistliche Menschen sind. Also verlasst euch auf die Geistesführung, die indirekte Geistesführung. Wenn du gute Kenntnis des Wortes Gottes hast, weißt du genau, wenn du was machst oder du siehst irgendwas, ob das richtig oder falsch ist, brauche ich keinen, der mir das sagt. Das könnte sein, dass es bei dir Dinge gibt, die dir der Geist gestattet zu tun und mir nicht oder umgedreht. Denk an die Fleischgeschichte mit Paulus, 1. Korinther 10, gell? Und ähnliche Dinge, da soll man Rücksicht nehmen drauf. Es ist kein Grund, jemanden zu verurteilen, weil er vielleicht was macht, was ich nicht machen würde, wenn es ihm der Geist erlaubt und er ist geistgeführt, vorausgesetzt. Natürlich gibt es da Grenzen, gell? Das ist keine Frage. Es geht hier um Graubereiche, mehr oder weniger, das ist schon klar. Aber wenn du so einer bist, von dem Paulus hier redet, im Geist geführt bist, bist du ein Sohn Gottes. Wie leben Söhne Gottes? Ein Sohn wird im Geist geführt. Was macht denn der Geist? Jesus hat in Johannes 16 erklärt, wie das geht. Vers 13 bis 16, 13 bis 15 ist es. Da hat er gesagt, der Geist macht nichts Eigenes. Der nimmt nur von mir. Und ich habe es vom Vater. Gell? Also alles, was der Geist macht, kommt letztlich vom Vater. Würde also heißen, wenn Söhne Gottes Geist geführt sind, sind sie das Wort gebunden. Weil der Geist nur vom Wort nimmt, das Wort ist Jesus. Also würde bedeuten, wenn Söhne Geist geführt sind, sind sie wortgebunden geführt. Wenn also einer nicht wortgemäß redet, kann er nicht vom Geist geführt sein, weil der Geist wortgemäß führt. Ich weiß, da gibt es wieder einige, wenn die das hören, sagen, der eine spinnt, gell? Weil das sind alle Prediger und auch dann nichts, weil die sind sowas erzählen, nicht das, was geschrieben steht. Ich beurteile nicht die Menschen, ich beurteile nur, was hier steht. Der Geist führt wortgemäß. Wer wortgemäß redet, ist vom Geist geführt. Eine ganz klare Botschaft der Schrift. Also, zweiter Punkt, Söhne werden von Gott erzogen. Wer nicht erzogen wird, ist kein Sohn. Hebräerbrief, Kapitel 12, gell? Wenn ihr nicht gezüchtigt werdet von Gott, seid ihr Bastarde, gell? Ganz harte Sprache. Also Gott erzieht uns, ach Titus 2,11 steht das, die Gnade ist erschienen, Rettung bringen allen Menschen, uns erzieht sie. Söhne Gottes sind nüchtern und wachsam, Thessalonischer Brief. Ich erwähne nur die Stellen, kannst alles selber nachlesen. Brauchst nur, wenn du einen Computer hast, gibst du ein, Söhne Gottes, gell, da kommt eine ganze Reihe Stellen, wo steht, was die dürfen oder nicht oder was die machen. Sie sind Söhne des Lichts, sie lieben ihre Feinde, Matthäus 5, Bergpredigt, gell. Da hat Jesus schon von gesprochen, bevor er bezahlt hat, hat gesagt, wenn du deine Feinde liebst, dann wirst du ein Sohn meines Vaters im Himmel. Ja, das ist eine harte Rede, gell. Und nicht immer so einfach, das auch umzusetzen für uns. Dann sagt Paulus in Galater 5, ihr seid zur Freiheit berufen, Söhne sind frei, gell? Und was hat da Jesus gesagt, als er über diese Erde ging, Johannes 8? Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei, gell? Und was ist der Sohn? Das Wort, der Geist, Gott ist alles der Sohn, gell? Er hat uns frei gemacht. Und deswegen gehen wir, und das ist wichtig, 2. Korinther 6, Verse 14 bis 18, aus babylonischen Bindungen heraus. Was hat der Geist Gottes mit Götzen zu tun? Sagt Paulus gar nichts. Was haben wir mit babylonischer Vermischung zu tun? Das ist ein weites Feld, das ist eine Bibelarbeit für sich. Wo fängt es an, wo hört es auf? Also geht aus ihr hinaus, mein Volk, aus Babylon, dem geistlichen Babylon. Und der Hinweis in Römer 8, da sagt Paulus, diese Sohnschaft, diese Sohnessetzung, dieses Sohnsein im Geiste ist der Schöpfung noch verhüllt. Aber die Schöpfung wartet auf die Enthüllung der Söhne Gottes. Die haben eine Ahnung, gell? Die Schöpfung hat eine Ahnung. Die Schöpfung ahnt, dass wie es jetzt ist, das kann nicht das Endstadium sein. Ich habe gestern einen reden hören, ich glaube, du warst dabei, der gesagt hat, dieses Leben, Mensch, gell, dieses Leben, ein ungläubiger Mensch, zumindest was unseren Glauben betrifft, dieses Menschsein kann nicht das Letzte sein in diesem Schöpfungsprozess oder Werdeprozess. Dieses Menschsein kann nicht das Letzte sein. Da muss noch was kommen, gell, hat er gesagt. Fand ich bemerkenswert. Und wenn sie heißt, die Schöpfung wartet, da kann ich auch die Tiere dazu rechnen und die Pflanzen. Gell? Auch Bäume reden. In der Bibel steht es zumindest, gell? Klatschen die Hände und so. Ja, kannst sagen, das ist hebräische Eigentümlichkeit. Wir haben in Sprüchen und in Psalmen viele Bilder. Und ich nehme das ernst, weil wenn du mit einem Förster redest, der Förster ist der Natur zuliebe, nicht weil er Geld verdienen will. Ich habe mit so einem schon geredet. Dann sagt er, die Bäume verstehen uns, mich und die Natur. Die wissen ganz genau, wie das Wetter nächstes Jahr wird. Das sorgen die vor für. Gell? Die lassen anders wachsen, ihre Rinde dann. Gell? Oder ich habe mir das nicht alles gemerkt. Es war faszinierend, wie Bäume verstehen. Gell? Ein Baum versteht was, Gerhard.
Da gibt es jetzt einen Mann, der ein Buch darüber geschrieben hat. Aha. Der war schon mehrfach im Fernsehen. Gut. Der hat das ganz genau geschrieben, wie, ich weiß jetzt nur den Namen.
Ja, ich glaube, ich kann mich erinnern, ich habe davon was gehört. Ja, ja.
Der hat genau das gesagt, was du jetzt auch gesagt hast. Ja. Dass die Bäume auch miteinander kommunizieren.
Genau, ja. Also Informationsaustausch in der Schöpfung, auch in der Schöpfung, von der wir meinen, dass sie vielleicht gar nicht lebt. Gell? Und was hat der Teufel Jesus gesagt? Sagt zu den Steinen, werdet Brot. Gell? Versteht der Stein das? Offensichtlich ja, gell? Sonst hätte er kein Brot werden können. Jesus hat es abgelehnt, weil Stein ist ein Bild auf Engel. Und Engel werden niemals Lebensbrot hervorbringen. Deswegen hat er auch fast diesem Bild heraus das er nicht gemacht. Die eigentliche Ursache war ja eine andere. Okay, zurück zum Thema. Ich habe, glaube ich, noch zwei Verse, die schaffe ich noch. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis in Vers 16. Der Leiter auch nicht so klar übersetzt wird. Ich muss das immer wieder mal betonen, auch wenn der ein oder andere vielleicht sagt, er hat immer was zu meckern. Gell? Und manchmal beim Frühstückstisch sagt meine Frau das zu mir, positiv natürlich, gell? Weil ich, wenn ich einen Text, wir haben die Losung da liegen und dann lese ich einen Text und dann, da gucke ich mal so und denke, da klemmt es auch wieder, gell? Der alte Herr Luther hat zwar recht, aber nicht an allen Stellen. Und da sagt sie dann schon wieder, ja, da hat schon wieder was gefunden oder so ähnlich. Gell? Und ja, das ist ja das, was das Lesen lebendig macht, gell? Wenn du genau hingucken kannst und siehst, wie die Unterschiede, deswegen lese ich auch gerne traditionelle Übersetzungen, damit ich immer wieder erinnert werde, was steht denn wirklich dort. Gell? Und jetzt ist hier so ein Vers, der Geist selbst zusammen bezeugt, Vers 16, der Geist selbst zusammen bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, in deiner Bibel steht, der Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das steht nicht im Grundtext. Da steht der zusammen bezeugen, der Geist zusammen bezeugt dem Geist unseren. Dritter Fall, wir kriegen ein Zeugnis. Unser Geist bekommt ein Zeugnis vom Geist und von noch jemandem. Der Geist zusammen bezeugt mit noch jemandem unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das steht hier. Mit wem zusammen bezeugt denn der Geist, dass wir Kinder Gottes sind? Haben wir nicht gelernt, Johannes 16, der Geist nimmt von mir, vom Wort. Also der Geist zusammen bezeugt mit dem Wort, der hat kein eigenes Zeugnis. Der Geist bezeugt immer mit dem Wort, weil er vom Wort abhängig ist, dass wir Kinder Gottes sind. Verstehst du, das ist doch viel mehr. Was ist denn das Zeugnis unseres Geistes wert? Das kannst du doch vergessen. Gell? Wenn der Herr und der Geist mir sagen, du bist ein Kind Gottes, ja, das ist was. Gell? Wenn ich mir das einbilde, vergiss es. Gell? Es gibt ja auch eine Zeitung, die bildet. Also die Bildung dieser Art kannst du vergessen. Und deswegen nochmal ein Hinweis aus dem Johannes, 1. Johannes 5, 10 und 11 will ich noch lesen. Der hinein in den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Der Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, da er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott betreffend seines Sohnes bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, das Gott uns äonisches, nämlich verborgenes Gottesleben gegeben hat. Und dieses Leben ist wo? In seinem Sohn. Und wenn du da drin bist, was hast du dann? Dasselbe, gell? Also, ich weiß gar nicht, man kann permanent Halleluja schreien, gell, wenn du das verstanden hast. Und muss auch hier nicht machen, das stört ja auch ein bisschen. Gell? Aber das Gefühl zu wissen, welchen Stand haben wir denn, ist doch was ganz anderes. Und der letzte Vers, der geht ganz schnell, gell? Da sagt er hier, wenn wir aber Kinder sind, Söhne sind auch Kinder, gell? Wenn wir Kinder sind, was ist denn dann? Dann sind wir auch Erben, gell? Wenn du nicht enterbt wirst. Gell? Dann sind wir Erben. Erben Gottes, Miterben des Christus, werden wir auch mitleiden, gell? Das hören wir nicht so gern, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Ja, das ist das Ergebnis. So, was erben wir denn? Ich lasse die ganzen Erbenverse weg, ihr kennt ja meine Gänseblümchen-Methode, gell? Das ist eine Stunde für sich, alle Stellen, wo Erbe steht. Oder der Erbe, müsst mal lesen, gell? Also Losteil heißt da wirklich, oder Los, zugelost ist. Klerus ist das Los, Kleronomus, das Losteil, das gesetzlich Zugeloste. Es gibt einen Vers, ich finde ihn gleich, wo wir gesagt kriegen, wie das geht. So, jetzt habe ich ihn. Gut, dass du einen Computer hier schieben kannst. Gell? Also Miterben Christi, Hebräer 1, Vers 2. Am letzten dieser Tage hat er zu unserem Sohn gesprochen, den er zum Erben für Panton, Plural, alles sächlich eingesetzt hat, durch den er auch die Äonen gemacht hat. Das ist ein anderes Thema. Der Sohn hat alles geerbt. Tatsächlich alles heißt Menschen, Engel, Pflanzen, Tiere, Kühe, Hunde, alles. Mineralien, alles, was es gibt. Ja. Gesamte Schöpfung. Also wenn wir Miterben mit Christus sind, ergo haben wir alles geerbt. Was hat Adolf Erlanger gesagt? Beim Zugfahren, habt ihr die Geschichte, gell? Da sitzt im Zug, gegenüber sitzen Fremde, und so weiter, hat immer gleich Zeugnis gegeben. Und hat er rausgezeigt beim Fahren im Zug, gell? Sagt, guck mal da, es gehört alles meinem Vater. Und da hast du die Gelegenheit, ein Zeugnis zu geben. Aber wieso, gell? Wieso, im Vater ist der so reich, gell? Ja klar, der hat dem gehört alles, gell? Und da habe ich auch eine schöne Erfahrung gemacht. Damit komme ich fast zum Schluss. Ich war früher beruflich auf der Automesse in Frankfurt zugange, jedes Jahr einmal, gell? Und da vor dem Messegelände stehen dann jede Menge Werbeleute. Und da hat einer die Zeitung, die Welt, kennst du, gell? Wochenzeitung, die Welt verteilt, hat gerufen, die Welt, kostenlos. Gell? Und da war ich mit zwei, drei Kollegen, war ich da. Und da habe ich zu denen zurückgerufen, vergiss deine Welt, ich habe das ganze All geerbt. Gell? Und meine Kollegen haben komisch geguckt, gell? Was soll denn das jetzt? Ich hatte auch keine Gelegenheit, das zu erklären. Wir haben nichts gefragt. Ich denke, ich müsste dumm sterben. Gell? Und habe auch nichts mehr gesagt. Aber das sind so Gelegenheiten, da habe ich an Adolf Heller gedacht, gell? Wo du auch mal ein Zeugnis geben kannst, wenn es denn die anderen interessiert. Gell? Ich weiß nicht, wenn die Leute im Zug beim Adolf gegenüber gesessen haben, nicht gefragt hätten, wie meinst du das? Hätte er vielleicht auch nichts mehr gesagt, ich weiß es nicht. Gell? Also ich werfe immer so einen Brocken dahin und warte, wie reagieren die Leute jetzt. Gell? Meine Frau ist es manchmal peinlich, wenn wir dann zusammen unterwegs sind, wenn ich irgendwo so einen Brocken loslasse. Und dann siehst du, denke ich mal, auch bei der Verkäuferin an der Kasse oder so, du merkst vielleicht, die macht zu, gell? Ja, mit der kannst du nicht reden. Eine andere macht gerade mit, geht es weiter. Also da siehst du, egal was das für ein Thema ist, wenn du offen auf Menschen zugehst, merkst du, wie der reagiert und dann kannst du dich entsprechend verhalten. Gell? Wenn er dich macht, nicht die Tür mit dem Brecheisen aufmachen, lass dem die Tür zumachen. Irgendwann macht er sie auf. So, was haben wir heute gelernt? Ich fasse zusammen. Unser Leib ist gestorben, auch wenn er noch hier steht oder sitzt. Unsere sterblichen Leiber werden aber lebend gemacht in einem Prozess, der von hier in die Herrlichkeit führt. Wir leben nicht mehr gemäß diesem Fleisch, weil das geht uns gar nichts mehr an. Wenn wir das machen, dann würden wir ja wieder Todeswesen verehren, sondern wir leben gemäß Geist. Und deswegen macht der Geist uns lebend, egal was wir sind und wie wir, welchem Zustand wir sind. Und dieser Geist führt uns und damit sind wir Söhne. Und weil wir Söhne sind, sind wir auch Erben. Und der Geist selber bezeugt, dass das so ist. Er bezeugt das zusammen mit dem Wort und sagt uns, du bist ein Sohn Gottes. Und deshalb sind wir auch Miterben, ganz klar. Dürfen auch mitleiden, gell? Paulus sagt erst sogar in Kolosser 1, 24, wir vervollständigen die Leiden des Christus und Ergebnis, wir werden auch mit verherrlicht. Und diese Gewissheit, ja, die wünsche ich euch, jedem Einzelnen für euch, dass ihr die haben mögt für euer irdisches Leben bis hinein in die Vollendung. Amen.